Ich will ein paar Gedanken mit euch teilen und mit einer Frage anfangen, die ich vor einiger Zeit gestellt bekam oder die mir einfach so zu Ohren kam, die ich echt herausfordernd fand. Es war so die Frage, mit Jesus in deinem Leben, was macht dein Leben dann heute, hier und jetzt anders? Mit Jesus in deinem Leben, was macht dein Leben dann jetzt, hier und heute anders? Oder wenn du vielleicht Jesus noch nicht kennst oder vielleicht nur von ihm gehört hast, was wünschst du dir für dein Leben, dass da vielleicht Dinge anders wären? Und ich finde, diese Frage trifft den Kern der Sache ziemlich gut. Denn die zielt nicht auf meinen Wunsch ab, was ich mir irgendwie wünsche, sondern auf die Realität, was ist jetzt hier und heute anders, weil ich Jesus kenne. Wo sind bereits schon Dinge in Existenz? Wo sieht man, dass Jesus in meinem Leben ist? Das war so eine Situation, die so mir begegnet war und über die ich nachgedacht habe. Und eine andere war, als ich für eine Person gebetet hatte, habe ich so angefangen, ja, ich will dich segnen mit ... Und hat sie mich unterbrochen, meinte so, ist ja schön, dass du das willst, aber machst du es denn auch? Und da wurde mir so bewusst, stimmt, es zu wollen ist ja schön, aber es zu machen wäre besser. Ist ja schön, wenn du dein Zimmer aufräumen willst, wenn du es machst, wäre es deutlich besser. So, und da habe ich so angefangen, über den Punkt nachzudenken, wo will ich Dinge in meinem Leben und wo mache ich Dinge in meinem Leben. Und es ist nicht schlecht, Dinge zu wollen oder sich Dinge zu wünschen, aber irgendwie ist es doch besser, die Dinge zu tun. Und ich habe so festgestellt, dass es so echt einige Punkte gab, so ein Wunsch zu äußern. Ich wünsche mir irgendwie mehr Zeit mit Jesus zu haben. Ich wünsche mir, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Ich wünsche mir eine tiefe Freundschaft und eine Beziehung zu meinen Geschwistern. Und es ist ja schön, dass du dir das wünschst und dass du das willst. Und man arrangiert sich irgendwie damit so und man äußert das so und kommt so auf Zustimmung. Stimmt, sehr gut, ja, das ist ja voll gut, krass, stark. Ja, aber es ist eben nur der Wunsch oder der Wille. Und da kann man irgendwie super viele Dinge aufzählen, die irgendwie gut sind, die man sich irgendwie wünschen kann. Ob es irgendwie ist, Frieden und Freude und Liebe zu multiplizieren oder ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein, ein guter Sohn, eine gute Tochter. Die Stimme Gottes mehr zu hören, alles gute Wünsche, keine Frage, absolut. Und doch bleibt es nur eben bei dem Wunsch. Und genau an dem Punkt geht es nicht darum, auch etwas machen zu müssen, sondern was machen zu dürfen. Weil schnell hört man ja jetzt so, jetzt habe ich irgendwie den Druck, jetzt muss ich irgendwas machen, dass ich nicht nur einen guten Wunsch habe, sondern dass ich auch endlich mal was mache und was bei rumkommt. Nee, du musst die Sachen nicht machen, du darfst sie machen. Und ich glaube, dem geht eine große Frage voraus, warum ich nicht die Sachen machen muss, sondern warum ich die Sachen machen darf. Es ist die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist dieser Jesus, auf den ich mich da eingelassen habe, auf das Abenteuer, was damit begann? Und ihn mehr und mehr kennenzulernen und mit ihm unterwegs zu sein. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, unterwegs zu sein, einen Schritt zu gehen, vorwärts zu kommen. Und auch an dieser Stelle die Frage an dich, so, was wünschst du dir? Und das im Sinne von, an welchem Punkt sehnst du dich nach einer Begegnung mit Jesus, einer Offenbarung durch seinen Geist, damit du deinen nächsten Schritt gehen kannst? Und ich bin auf einen Mann in der Bibel gestoßen, der wird nur dreimal erwähnt, im Johannesevangelium. Und die erste Geschichte von denen, die ist relativ bekannt. Und ich will aber so ein bisschen ein größeres Bild von all den Geschichten zeichnen, die auch miteinander zusammenhängen. Und zwar ist das nämlich die Geschichte von dem Nikodemus. Der Nikodemus, der war ein Pharisäer. Und eines Nachts kam er zu Jesus. Und das möchte ich gerne kurz vorlesen. Ich habe es jetzt nicht als PowerPoint, aber entweder ihr lest selber mit oder hört einfach gut zu. Das ist Johannes Kapitel 3, 1 folgende. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, Ein Pharisäer namens Nikodemus suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ein Pharisäer, der nachts zu Jesus kommt, weil er sich entweder sonst nicht getraut hat, was die anderen über ihn denken, oder weil es ihm super wichtig war, mit Jesus zu reden, wie auch immer, jedenfalls kam er zu Jesus. Und die eigentliche Frage, die er Jesus stellt, ist, wer bist du, dass du solche Wunder tun kannst? Dass irgendwie Gott mit ihm ist, das war ihm klar. Aber wer ist er? Ist er jetzt ein Prophet? Ist er tatsächlich der Messias? Aber wer bist du, dass du solche Wunder tun kannst? Und Jesus antwortet nicht mit dem, na pass mal auf, ich bin der Sohn Gottes, ist doch klar. Sondern er öffnet ihm den persönlichen Zugang zu einer himmlischen Realität. Was es heißt, aus dem Geist geboren zu sein, eine himmlische Dimension einzutauchen, im Geist getauft zu sein. So, dann Nikodemus irgendwie ganz klar sagt, naja, wie soll das funktionieren, von neuem geboren sein, kann ja irgendwie nicht wieder in meine Mutter rein und wieder raus, das funktioniert ja irgendwie nicht. Der Reinhard hat gerade Kopfkino und stellt sich das vor, wie das so funktionieren kann. Und Jesus erklärt ihm das, so von neuem geboren zu sein, das heißt, in eine himmlische Dimension einzutauchen, den Heiligen Geist in sein Leben einzuladen und einen Blick für das Übernatürliche geöffnet zu bekommen. Und dieser Versuch, irgendwie das rational zu fassen, wie das funktionieren kann, der ist natürlich irgendwie gescheitert, das funktioniert hier natürlich nicht. Und Jesus hat an dem Punkt gemerkt, naja, er hat die Frage nie ganz, oder das, was Jesus gesagt hat, hat er nie ganz verstanden. Und dann geht es eben so weiter und Nikodemus fragte, aber wie kann das geschehen? Jesus entgegnete, du als Lehrer Israels weißt das nicht? Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Ich finde das irgendwie cool, der Nikodemus, der antwortet dann Jesus nicht mit einer christlichen Floskel, natürlich weiß ich, was das heißt, von neuem geboren zu werden, sondern sagt, ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht, wie das aussieht, wie das funktioniert. Und ist dann mit Jesus einfach im Austausch. Und Jesus stellt was fest irgendwie, die Dinge, die wir irgendwie sehen, die wir anfassen können, die kann man irgendwie leicht greifen, die kann man leicht nehmen, die kann man leicht glauben. Dinge, die ich nicht sehen kann, da wird es schon deutlich schwieriger. Geht mir oft ähnlich, dass ich irgendwie, wenn mir jemand was erzählt, klar, glaube ich dir, hast du ja erzählt, hast du ja gesehen, aber wenn er mir irgendwas erzählt, was ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann oder was mir ein bisschen unmöglich scheint, dann wird es schon schwieriger, die Sachen zu glauben. Aber wenn ich irgendwie die Sachen, die mir jemand erzählt, die er erlebt hat, nicht glauben kann, wie will ich dann Dinge glauben können, die irgendwie Gott tut? Das ist ja noch eine Dimension noch weiter weg. Oder auch nicht. Und es geht dann weiter, dass Jesus mit Nikodemus spricht. Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. das ist so die erste Begegnung von Nikodemus mit dem Jesus. Er stellt ihm ehrlich Fragen, sagt, was er irgendwie nicht versteht. Jesus antwortet ihm, stellt ihm auch Fragen, nicht mit der ganz klaren, direkten Antwort, die er vielleicht immer hören möchte oder versteht, sondern auf eine Art und Weise, wo er ihn auch herausfordert, über die Sachen nachzudenken. Und ich bin mir sicher, dass diese Begegnung, die damals der Nikodemus mit Jesus hatte, dass sie ihn vorbereitet hat. Vorbereitet hat für das, was kommt. Denn es gibt noch eine weitere Stelle, die ist dann ein bisschen später, auch im Johannesevangelium Kapitel 7. Da geht es dann darum, wo dann das Volk so ziemlich aufgebracht ist, als Jesus Wunder getan hat und alle fragen, naja, ist er jetzt der Messias, ist er das nicht, wo kommt er denn her, kann das denn sein, kann das denn nicht sein, und da ziemlich ein großer Streit ausgebrochen ist. Und da steht, einige von ihnen wollten ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Da kamen die Knechte zu den Hohenpriestern und Pharisäern, die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr auch verführt worden? Glaubt denn einer von den Oberen oder von den Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß, verflucht ist es. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Ich finde das irgendwie echt cool, wie er da reagiert. Nikodemus ist einer der Pharisäer. Er hatte eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und er reagiert in der Situation genauso, wie Jesus mit ihm damals umgegangen ist. Er sagt nicht, er antwortet ihnen auf eine Art und Weise, was sie irgendwie nehmen können, die Pharisäer, was aber auch nicht ganz klar und direkt sagt, ja, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, sondern, hey, richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Er nimmt irgendwie die Situation und begegnet den Pharisäern auf eine Art und Weise, was sie irgendwie echt nehmen können. Mit dem, was sie irgendwie kennen, mit dem Alten Testament eben. Und ich finde echt, dass eine Begegnung mit Jesus, dass die prägt, dass die eindrucksvoll ist, dass die Veränderung hervorbringt. Und dass sie dennoch die Freiheit einem lässt, zu entscheiden, wie man damit umgeht, wie man darauf reagiert. Man sagt, ja, da gehe ich jetzt weiter hinein, ich lasse mich auch in Sachen herausfordern, denke über Sachen nach, ich gehe meinen nächsten Schritt. Und ich finde, das sieht man bei Nikodemus. Der hat eine Begegnung mit Jesus und man sieht es in dem, wie er mit Menschen umgeht. Das ist so der eine Punkt. Die zweite Begegnung, die vom Nikodemus geschildert ist, wo er eine Begegnung mit anderen Menschen hatte und wie er auf eine Art und Weise denen begegnet ist, wie Jesus ihm begegnet ist. Und es gibt dann noch eine letzte Stelle vom Nikodemus, eine Begegnung, die er mit Jesus nochmal hat. Das ist in Kapitel 19, ist fast am Ende des Evangeliums. Jesus wurde gekreuzigt. Jesus starb am Kreuz und Jesus war dann gestorben und da lese ich jetzt weiter. Danach bat Josef von Arimathea, der einer Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leintücher mit Spezereien, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Das ist die letzte Stelle, die von Nikodemus beschrieben ist. Einmal ist er Menschen begegnet und dann ist er nochmal Jesus begegnet. Und an der Stelle wird ihm was offenbar, aus der ersten Begegnung, die er mit Jesus hatte. Eine Spannung, die vielleicht die ganze Zeit bestand, so was meinte irgendwie da mit Jesus, als er zu ihm sagte, Das war die erste Stelle, die ich mal vorgelesen habe, im Kapitel 3, die Verse 13 folgende. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Dann hat er Jesus erhöht gesehen. Ich glaube, auf eine Art und Weise, wie er sich das da zu dem Zeitpunkt damals nicht vorgestellt hat und da in der Situation sehr wahrscheinlich verstanden hat, was das bedeutet hat, was damals Jesus meinte. Und ich finde, er bringt das, was er irgendwie in seinem Herzen hat, auch äußerlich zum Ausdruck, indem er einfach Myrrhe, Aloe und davon eine ganze Menge mitgebracht hat, um Jesus Begräbnis mit durchzuführen, um Jesus mit beizusetzen. Und irgendwie das ganze Bild von dem ist, Nikodemus hatte eine Begegnung mit Jesus, die ihn geprägt hat für all das Kommende, mit Begegnung mit Menschen, aber auch in dem, wo er nochmal Jesus begegnet ist, wo zwar Jesus nicht mehr lebte, aber er ist ihm nochmal begegnet. Und die allererste Situation ihn auf die Kommenden vorbereitet hat und er die Wahl hatte zu entscheiden, wie geht er in den Situationen damit um. Als er mit den Pharisäern sprach und sagt, naja, weiß ich auch nicht, na klar, müssen wir richten, oder da drauf zu reagieren und zu sagen, hey, wir richten niemanden, bevor wir ihn nicht gehört haben. Oder dem einfach Ausdruck verleiht, indem er einfach Geld investiert, da ist und Jesus mit beisetzt. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass jede Begegnung mit Jesus die Chance hat, die Möglichkeit zu Veränderung in dein Leben reinzubringen. Und dem geht voraus diese Frage, wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus? Ein Mann, der eine Einladung ausspricht, Gemeinschaft mit uns haben zu wollen, weil er uns echt gern hat, weil er uns liebt. Weil er dich liebt. Und es nicht nur mag, Gemeinschaft mit dir zu haben, sondern dich auch herauszufordern, deinen nächsten Schritt zu gehen an dem Punkt, wo du gerade stehst. An dem Punkt, wo du dir vielleicht auch gerade Sachen wünschst, dass sie doch anders sein könnten, anders sein müssten. Und ich finde, der Wunsch ist nicht das Ziel, sondern es ist die Motivation. Ein Wunsch zur Veränderung ist nicht das Ziel, sondern es ist die Motivation. Das etwas, was sich verändern soll, dass es sich verändert. Und manchmal warten wir, glaube ich, auf das von Jesus, jetzt mach doch mal was. Und ja, die Komponente gibt's und es gibt auch die Komponente von mir selbst, persönlich einen Schritt zu gehen. Wie auch immer der für dich in deiner Situation gerade aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst, wo du dir Veränderung wünschst. Ist cool, dass du den Wunsch hast. Und ich will dich echt einladen, diesen Wunsch als eine Motivation zu sehen, einen Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn es in der Beziehung ist zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, wenn du dir irgendwie wünschst, dass du mehr intensive Zeit mit ihnen hast, dann solltest du sie vielleicht mal anrufen oder besuchen gehen. Oder direkt. Und wenn du dir irgendwie Veränderung wünschst in einem Bereich, wo du echt kämpfst, auch echt Fragen hast an Jesus, was ist das? Das vielleicht auch auszuhalten und auf eine Antwort zu warten. Und wenn du die Antwort hast, dann einen Schritt zu gehen. Und ich würde gern Zeit lassen, dass ich jeder Zeit nehmen darf. Ihr müsst nicht, ihr könnt auch gern rausgehen. Also ihr dürft gerne hier sitzen, ihr wisst es nicht. Gott einfach die Frage zu stellen, Jesus, wer bist du? Jesus, wer bist du, dass du in meinem Leben Dinge verändern kannst? Wo gibt es vielleicht Punkte, wo du dir echt Veränderung wünschst? Vielleicht die auch kurz aufzuschreiben oder an dein Handy einzutippen. Kurz einfach Zeit zu haben. die möchte ich euch gerne geben, darüber nachzudenken. Wer ist dieser Jesus? Was wünsche ich mir? Wo wünsche ich mir eine Veränderung? Und wie kann ein Schritt aussehen?
Ich habe noch was Kurzes zu dem nächsten Schritt. Der Matthias hat es ja ganz oft gesagt. Und ich finde, das ist manchmal bei uns auch so ein bisschen, das hört man irgendwie ständig, der nächste Schritt, der nächste Schritt. Und ich möchte aber zu dem Prozess oder zu dem, wo der Matthias auch eingeladen hat, noch was sagen, weil oftmals ist das so, wir wünschen uns was oder wir merken, dort würde ich eigentlich weitergehen wollen und das nächste, was wir angucken, ist unsere Fähigkeit, das zu machen und dann denken wir, oh Scheiße, wird wahrscheinlich nicht so gut. Also, weil das Ding, wo wir weiter wollen, viel, viel größer ist als unser Vermögen, unser Durchhaltevermögen, unsere Disziplin, unser Wollen, das durchzuhalten, weil es ja meistens auch um Sachen geht, wo wir langfristige Veränderungen wollen, nicht nur, tja, ich will es heute mal schaffen, pünktlich den Bus zu kriegen oder so, sondern es geht auch oft um Sachen, die in uns drin sind. Und ich habe es in meinem Leben echt oft erlebt, dass ich merke, es gibt, also das eine ist irgendwie, ich denke mir nach, naja, es wäre irgendwie cool, wenn ich da besser wäre und es wäre cool, wenn ich das schaffen würde und es wäre super, wenn hier irgendwie was passieren würde und eigentlich mit meiner Familie, es wäre irgendwie auch cool und die Beziehung, das wäre irgendwie auch super, wenn dort was passiert. Und dann denken wir so nach, über was nicht alles super wäre. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass es Momente gibt, wo Jesus in mir auf eine konkrete Sache einen Schwerpunkt legt und ich merke, dort ist wirklich gerade mehr drin als in, ja, das könnte man auch mal machen. So. Und dennoch ist auf der anderen Seite, merke ich, mein Unvermögen in der Sache. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass wenn ich mich auf das einlasse, wo Jesus sagt, da geht es irgendwie gerade wirklich weiter von mir her und sage, okay, Jesus, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, wo ich die Kraft dafür hernehmen soll, ich habe keine Disziplin dafür, wie auch immer das passieren soll, aber Jesus, wenn du sagst, dort geht der Weg weiter, dann will ich sagen, okay, ich bin bereit dafür und ich lasse mich drauf ein. Und das heißt nicht, jetzt muss ich irgendwie was machen und ganz sehr aktiv werden und versuchen, das irgendwie krampfhaft hinzubekommen, sondern es heißt nur, ich öffne mein Herz dafür, dass Jesus anfangen kann, auf dem Weg mit mir zu gehen. So, und gebe ihm die Erlaubnis, dass seine Kraft wirksam wird in dem. Und ich glaube, an den Punkten, wo er uns was zeigt, wo er was in uns bereit macht, dass er auch die Möglichkeiten und die Kraft dafür bereitstellt, das zu gehen. Und dann kommt dieses Ding, der nächste Schritt. Weil ich glaube, in den Sachen, die er uns zeigt, die sind oft prozesshaft. Und ich glaube, so wie er uns zeigt, okay, das ist jetzt irgendwie der Bereich, wo es weitergeht, zeigt er auch sehr konkret, was dieser nächste Schritt ist. Was ist der kleine Schritt auf diesem längeren Weg? Weil ich muss nicht wissen, okay, was ist irgendwie der Übernächste und wo kommen wir irgendwo in 5 Jahren an und was heißt das jetzt ganz genau für mich? Und was muss ich da noch so alles machen? Sondern was ich wissen muss, ist, wo ist der Schritt, der vor mir ist? Und der kann winzig klein sein. Und der ist meistens so groß oder so klein, dass ich es auf jeden Fall schaffe, ihn zu gehen. So, auch wenn er manchmal sehr herausfordernd ist. Und trotzdem bin ich aber in der Lage. Und ich glaube, dass es wie Jesus uns auch auf so einen Prozess führt, dass er uns zeigt, wo ist der kleine nächste Schritt? Und dort kommt es wieder auf uns drauf an, zu sagen, ja, Jesus, wenn du mir den zeigst, dann gehe ich den. So. Und ich glaube, dass dort wirklich eine Entspannung drin liegt von diesem, wir müssen nicht das große Ganze überblicken, wir müssen nicht alle Sachen gleichzeitig auf dem Schirm haben, es ist nicht unsere Disziplin, es ist nicht unser Durchhaltevermögen, es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist nur unser Ja zu dem, wo Jesus uns einlädt. So. Genau. Jetzt können wir gerne uns noch Zeit nehmen, wie der Matthias das gesagt hat. So, wenn du Sachen in deinem Leben siehst, wo du merkst, dort lädt Jesus dich ein und dort ist es vielleicht auch an der Zeit zu sagen, Jesus, du darfst, ich lass dich rein in den Bereich, ich will den Weg mit dir gehen, dann nimm dir doch Zeit und lass dich drauf ein.
Genau.
Vielleicht können wir ein kleines bisschen Musik anmachen.